Ich würde eine erste Frage richten an Sie, Frau Helm. Sie sind auch Sprecherin für Strategien gegen Rechts und waren zuvor bereits mehrfach aus rechtsradikaler Richtung bedroht worden. So stand Ihr Name auch auf einer sogenannten Feindesliste, die bei einem Neonazi in Berlin gefunden wurde und die im Zusammenhang auch mit einer rechten Anschlagsserie in Berlin betrachtet wird. Was würden Sie denn zunächst sagen, wie ordnen Sie diesen erneuten Drohschreiben ein, die Sie jetzt erhalten haben und die mit dem NSU 2.0 unterzeichnet wurden?
Ich bin mit den anderen Betroffenen auch im engen Austausch. Wir wissen bisher von 5 Frauen, die betroffen sind von diesen Drohungen NSU 2.0 und diese andere Geschichte mit dieser Datensammlung, der sichergestellt worden ist bei einem Neonazi, der Hauptverdächtiger ist für diese Anschlagsserie in Neukölln. Auf dieser Liste stand auch meine Genossin Irin Sommer. Und die hat jetzt auch Drogen bekommen, die sind allerdings nicht dem NSU 2.0-Komplex zuzuordnen, glücklicherweise. Wir haben in letzter Zeit verstärkt auch zusätzlich Morddrohungen bekommen, die ich der öffentlichen Debatte gerade zuschreiben würde, also dass dort andere auch noch Trittbrettfahrer auf die aktuelle Debatte aufspringen und auch, ich glaube, auch sich motiviert fühlen durch eine öffentliche Aufmerksamkeit. Was das Erschreckende bei diesen NSU 2.0-Mails ist, ist, dass sie immer unterstützt werden durch Angabe von sehr persönlichen Daten, die nicht ohne weiteres recherchierbar sind und wirklich auf das Privateste zielen. Und in jeder Mail sind neues Täterwissen dabei. Und das ist natürlich eine andere Form von Bedrohung, als wenn es einfach nur anonyme Drohungen sind, wo aber also jetzt keine weitere Bedrohung außer aus den Formulierungen herausgeht. Und zusätzlich dazu sind sie in einer sehr starken NS-Sprache verfasst und enthalten etliche auch vor allem sexistische Beleidigungen. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass es nur Frauen betrifft. Und das macht eben diese Sachen so besonders beunruhigend, würde ich sagen. Und sie enthalten eben eine sehr explizite Sprache und zeugen davon, dass der oder die Täter auch extrem ideologisch getrieben, aber eben auch extrem impulsiv und hassgetrieben sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Kombination.
Jetzt ist die Frage auch, was ist das eigentlich für einen Tätertyp? Es wird gesprochen von Einzeltätern, es wird dann auch von Netzwerken gesprochen. Vielleicht auch an Sie, Hermann Schaus, die Frage, was ist Ihre Einschätzung dazu? Gibt es Ihrer Meinung nach Anhaltspunkte dafür, dass es eben Strukturen sind, die hinter diesen Drohschreiben stehen?
Wir sprechen schon seit längerem in Hessen von Netzwerken, weil es insgesamt mittlerweile 74 Ermittlungsverfahren gibt gegen hessische Polizeibeamte im Zusammenhang sozusagen mit rechten, ausländerfeindlichen Posts, Schreiben und Betätigung. Mittlerweile sind ja in Hessen auch 6 Polizeibeamte entlassen worden, 6 Polizeianwärter wurden nicht übernommen und es gibt noch eine Reihe von Ermittlungsverfahren. Die Schwierigkeit zu sagen, das ist ein Netzwerk, das sozusagen zusammenhängt, ist nach wie vor gegeben. Aber wir müssen wissen, ausgehend von den sich intensivierenden Ermittlungen der hessischen Polizei war ja der Fall der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Başayıldız, die im August 2018 ein erstes Drohschreiben erhalten hat und danach wurde ermittelt, dass entsprechend Daten von ihr, persönliche Daten, wenige Tage zuvor, bevor das Drohschreiben einging, in einem Frankfurter Polizeirevier, im ersten Polizeirevier, abgefragt wurden. Die betreffende Beamtin wurde vernommen, ihr Handy wurde beschlagnahmt. Dann fand man sozusagen auf ihrem Handy Daten einer WhatsApp-Gruppe mit Kolleginnen und Kollegen aus diesem ersten Polizeirevier, die Nazi-Posts, ausländerfeindliche Posts ausgetauscht haben. Alle 6 sind nach wie vor suspendiert. Und wenn Sie so wollen, ist das schon das erste Netzwerk innerhalb einer Polizeidienststelle. Aber das Entscheidende dabei ist, weshalb ich von Netzwerken spreche, ist, dass bei der Datenauswertung dann dieser Polizeibeamtinnen und Beamte wieder Informationen von anderen Polizeibeamten in anderen Polizeistationen gefunden wurde. Ob die jetzt sozusagen vernetzt sind, unmittelbar, ja, und sich ständig austauschen, kann ich nicht sagen. Aber die Verbindungslinien zumindest mal, die immer größer werden und sich ausweiten, die sind auf jeden Fall gegeben.
Vielleicht würde ich da auch nochmal Sie dazu fragen, Frau Helm, wie schätzen Sie denn auch diese Verbindungen da ein? Gibt es vielleicht auch welche zwischen diesen Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind, aber auch ja jetzt sowas wie diesen Feindeslisten, die Anfang diesen Jahres in Berlin entschlüsselt wurden?
Das ist eine gute Frage. Also wir wissen inzwischen, dass bei 3 von den 5 betroffenen Frauen es in einem zeitlichen Zusammenhang diese Datenabfragen von der hessischen Polizei gegeben hat. Natürlich frage ich mich dann auch, woher kommen meine Daten möglicherweise? Und ich habe Anlass zur Annahme, dass diese Daten eher aus einer persönlichen Ausspähung meines Wohnumfeldes stammen. Und das ist eine Methode, die eben auch diese Neonazi-Netzwerke hier in Neukölln beispielsweise schon seit Jahren benutzen. Und ich weiß, dass auch die von mir Bewegungsprofile erstellt haben. Und deswegen ist dort eine Verbindung anzunehmen, liegt nah. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass der oder die Täter mehr als eine Quelle zu sensiblen Daten von politischen Feindinnen haben. Und in diesem Moment, denke ich, müsste man schon von einem Netzwerk sprechen. Aber es ist ja gerade schon erläutert worden, diese Netzwerke eine direkte Verbindung zu ziehen, ist im Moment noch relativ schwierig. Zumal aus den E-Mails eine sehr explizite und eher ungewöhnliche Sprache, in ungewöhnlicher Sprache verfasst sind, liegt die Annahme eigentlich schon nahe, dass sie vom gleichen Autoren stammen. Aber das heißt eben nicht, dass darum nicht ein Netzwerk von Unterstützern ist, dem solche Informationen zuspielen.
Sie haben ja jetzt auch schon das Motiv der Frauenfeindlichkeit thematisiert, da auch angeprangert eben diesen Aspekt, die in den jüngeren Wellen von rechtsradikalen, rassistischen Bedrohungen immer mehr zunimmt. Wie würden Sie das einschätzen? Spielen diese frauenfeindlichen Motive Ihrer Meinung nach eine Rolle jetzt gerade auch in der öffentlichen Diskussion?
Also sie spielen eine Rolle, aber ich glaube, dass sie sehr noch wenig betrachtet worden sind. Also es ist oftmals so, dass Frauenfeindlichkeit und Rassismus miteinander einhergehen. Und das war beispielsweise auch bei den Terroristen von Halle so, das war bei den Terroristen in Hanau so und das war auch bei anderen rechtsradikalen Terroranschlägen in der Vergangenheit so. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass das etwas ist, was wir mit betrachten müssen. Das ist wichtig, um solche rechten Strukturen zu verstehen und auch um präventiv agieren zu können. Und das, glaube ich, ist in der Vergangenheit noch zu wenig thematisiert worden. An dieser Stelle tritt es jetzt ganz augenscheinlich zutage, weil eben Frauen in erster Linie betroffen sind.
In Wiesbaden wird es voraussichtlich am kommenden Dienstag auf Antrag der Opposition im Landtag eine Sondersitzung des Innenausschusses zum Polizeiskandal eben auch geben, weil, wie wir es gerade schon gehört haben, es da auch ganz klare Beteiligung von Polizeibeamtinnen gibt. Und vorgestern trat bereits auch der hessische Polizeipräsident in Münch wegen des Skandals zurück, übernahm damit die Verantwortung, den Landesinnenminister nicht frühzeitig über die Droh-E-Mails mit der Unterschrift 2.0 gegen die unter anderem zum Beispiel hessische Linken-Fraktionschefin Wissler informiert zu haben. Herr Schaus, auch nochmal an Sie die Frage, wie schätzen Sie denn die derzeitige Aufarbeitung, Ermittlungen in den Behörden in diesem Fall konkret ein?
Nach den Ermittlungen, die begonnen haben nach den ersten Drohschreiben gegen Sedar Bascha Yildiz, ist ja eine Sonderkommission gebildet worden in Hessen beim Landeskriminalamt, die sich mit polizeiintern solchen Fällen beschäftigt. Bisher sind 74 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, das ist sehr viel, wie ich finde. Auf der anderen Seite sind aber von diesen 74 Fällen, die auch teilweise öffentlichkeitswirksam geworden wurden, also da wurde zum Beispiel vor einer Polizeistation in Schlüchtern, wurden am Holocaust-Gedenktag die Fahnen falsch rum aufgehängt, also was ein Zeichen für Reichsbürger sozusagen Symbolik ist. Die Verfahren wurden dann aber wieder eingestellt von der Staatsanwaltschaft, weil kein strafrechtlicher Tatbestand vorlag. Das darf aber nicht hinwegtäuschen, dass wir innerhalb der hessischen Polizei, und ich glaube, da sind wir kein Einzelfall, aber durchaus ein Problem haben mit rechten und rechtsextremen Polizeibeamten. Die Ermittlungen sind unterschiedlich zu beurteilen. Ich habe große Kritik daran, an dem Ermittlungsverhalten im Falle meiner Kollegin Janine Wissler, weil im Gegensatz zu den Ermittlungen, die seinerzeit in Frankfurt beim ersten Polizeirevier vorgenommen wurden, offensichtlich, nachdem bekannt wurde, dass kurz bevor das erste Drohschreiben bei Frau Wissler einging, es eine Datenabfrage in einem Wiesbadener Polizeirevier gegeben hat, der betreffende Beamte sozusagen nur als Zeuge geführt wird. Also es wurden bei ihm im Gegensatz zu Frankfurt seinerzeit kein Handy beschlagnahmt. Es wurden möglicherweise seine Kollegen in der Dienstgruppe nicht befragt oder auch von denen die Handys beschlagnahmt. Das ist ein sehr, wie soll ich sagen, lasches Vorgehen. Wenn sich das konkretisiert, das wollen wir alles erfragen in der nächsten Innenausschusssitzung am Dienstag. Da muss dann der Minister auch Rede und Antwort stehen. Also da gibt es eine Kritik auch von unserer Seite an den jetzt derzeitigen Ermittlungen.
Frau Helm, Sie sind ja jetzt auch aus einer persönlichen Betroffenheit ja auch in Kontakt mit Ermittlungsbehörden tatsächlich. Wie ist Ihre Einschätzung zur Aufarbeitung bislang?
Kontakt zu Ermittlungsbehörden ist gut. Also in diesem Fall hat sich bisher von den Ermittlern noch niemand bei mir gemeldet. Es hat keine Befragung gegeben, ob ich vielleicht einen Anhalt hätte, wo meine Daten herkommen oder ähnliches. Das hat bisher nicht stattgefunden. Ich habe mit dem Berliner LKA darüber gesprochen, aber nur in dem Zusammenhang, dass sie mir ein Sicherheitsgespräch angeboten haben. Aber das habe ich in anderen Bedrohungssituationen von Neonazis in der Vergangenheit schon öfter geführt. Und da kriegt man eigentlich nur erzählt, dass man sich umschauen soll, wenn man aus dem Haus geht und wie man ein sicheres Schloss einbaut. Und das hilft mir jetzt in dem Moment auch nicht weiter. Aber zu Ermittlungen habe ich bisher überhaupt nichts mitbekommen. Und das Gespräch mit dem Beamten des LKA in Berlin ließ auch deutlich machen, dass er eigentlich nicht so ein großes Vertrauen zu seinen Kollegen in Hessen hat, sagen wir es mal so. Und das finde ich durchaus beunruhigend. Zudem kommt das natürlich die Frage, ob in Hessen jetzt gerade so ein Schlaglicht auf das Problem Rechte in der Polizei gesetzt worden ist und ob wir möglicherweise solche Probleme nicht auch flächendeckender haben, dass diese Fragestellung in Berlin auch völlig blockiert und abgewehrt wird, obwohl es in Berlin auch Fälle gegeben hat, wo beispielsweise ein Kriminalbeamter Informationen aus Ermittlungen an eine rechte Chatgruppe weitergegeben hat, in der sich auch einer der Hauptverdächtigen in der Neonazi-Anschlagsserie von Neukölln befand. Und das sind dann Sachen, die dann doch zeigen, dass auch hier die Möglichkeit von Netzwerken, von Informationsaustausch, von rechtsterroristischen Kreisen zu Polizeibehörden etwas ist, was man beobachten sollte, was ausgeräumt werden muss. Weil das Vertrauen, glaube ich, auch in die Ermittlungsbehörden massiv beschädigt ist. Und da stoßen wir aber im Moment nur auf Abwehr. Und das finde ich durchaus frustrierend.
Das führt uns vielleicht auch zu der Frage, was es nun halt eigentlich braucht. Und auf der einen Seite eben zur Solidarisierung auch mit den Menschen, die solche rechten Drohschreiben erhalten haben. Und zum anderen auch eben für eine angemessene Aufarbeitung dieses Komplexes.
Also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal die Ermittlungen, da können wir natürlich wenig Einfluss drauf nehmen, aber zur Frage der Aufarbeitung denke ich, dass auch in ähnlich gelagerten Fällen in Zukunft das auf jeden Fall ernster genommen werden muss und dass klar sein muss, dass es nicht darum geht, dass Menschen erst betroffen sind, wenn sie körperlich attackiert werden, sondern dass auch solche Bedrohungen eine Form des Terrors sind und als solche sind sie auch gemeint und ihre Funktion ist, dass Frauen wie uns von unserer wichtigen Arbeit abzubringen. Und das ist ein Angriff auf die demokratische Gesellschaft, in der wir leben, auf eine postmigrantische Gesellschaft, in der wir leben. Und das muss als solches auch begriffen werden. Und ich glaube, da ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da Aufklärung einzufordern und zu fragen, wie man damit umgeht und wie man Menschen in seinem Umfeld schützen kann, die eine solche Arbeit machen.
Ja, ich würde das Thema gerne nochmal erweitern, weil es geht natürlich auch darum, dass Vertrauen in die Polizei durch die Bürgerinnen und Bürger da sehr belastet wird. Und insofern denke ich, ist Hessen da auch kein Einzelfall und es ist notwendig, bundesweit das aufzuarbeiten und zu intensivieren. Aber natürlich auch die Frage zu stellen, inwieweit es Einrichtungen gibt und geben muss, wie wir sie als Linke in Hessen schon seit Jahr und Tag fordern, wo Bürgerinnen und Bürger sich sozusagen neutral beschweren können, ihre Probleme anbringen können, wenn sie Probleme mit der Polizei hatten. Also wir fordern zum Beispiel eine unabhängige Ombudsstelle, die beim Landtag angesiedelt ist, also nicht in den Polizeistrukturen, weil das ist ja das Problem im Moment. Also ich erlebe das ja in Hessen auch. Hier ermitteln hessische Polizeibeamte gegen hessische Polizeibeamte. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ob da sozusagen eine wirkliche Neutralität gegeben ist oder ob das nicht andere Behörden, zum Beispiel aus anderen Bundesländern, übernehmen müssten, die nicht in diesen Strukturen drin sind. Das ist das eine. Aber insgesamt ist das Thema auch zu erweitern, um Vertrauen in die Polizei und die Polizeiarbeit herzustellen, ist das meiner Ansicht nach auch notwendig in allen Bundesländern und auch auf der Bundesebene, dass es unabhängige Stellen gibt, an denen sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Beschwerden wenden können, die eigenständig ermitteln können, die viele Kompetenzen haben und die nicht im Polizeiapparat selber sozusagen drin sind. Das, glaube ich, ist auch eine Konsequenz aus den Debatten, die wir jetzt führen.